Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fernostwärts, wieder von zwei Kontinenten, meinerseits einmal aus Boston und mit Nils aus Nanjing, das habe ich beim letzten Mal falsch gesagt.
Hallo.
Genau, wir eigentlich, das war eine relativ spontane Folge, weil es einen ziemlich aktuellen Anlass gibt. Am Mittwoch wurde nämlich bekannt, dass Kanada die CFO des chinesischen Telefonherstellers und Telekommunikations-Equipment-Herstellers Huawei festgenommen hat. Wegen eines, wie sagt man Warrant auf Deutsch, Nils?
Eines Verhaftungs-Haftbefehls?
Haftbefehls, wegen eines Haftbefehls der USA. Genau, und das Ganze ist eine ziemlich große Sache. Es hat für gerade so in der Community von Leuten, die sich so mit China und Internetsachen beschäftigen, für unheimlich viel Aufsehen gesorgt. Die chinesische Seite hat relativ heftig darauf reagiert, zwischenzeitlich, und dann andererseits haben sie so ein bisschen versucht, das Ganze ein bisschen runterzuspielen. Und es ist einfach super viel, das jetzt gerade auf einmal auf einen da einprasselt, und deswegen wollen wir ein bisschen versuchen, etwas Ordnung in die ganze Sache zu bringen und einmal von A bis Z so ein bisschen zu schauen, was ist jetzt wirklich passiert, was ist der Kontext davon und eben genau gerade auch den Kontext so ein bisschen erklären, was Huawei angeht und Sicherheitsbedenken, die es da schon gibt. Und die Firma ist nun schon seit einer ganzen Weile Zielscheibe der USA, die Firma immer wieder kritisieren. Ja, irgendwas Wichtiges, habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen?
5G.
Ah, 5G, ja.
IoT. Aber das kommt ganz am Ende, ja.
Wenn du jetzt noch KI sagst, dann haben wir Bullshit-Bingo. Nee, Blockchain fehlt noch.
Ja.
Genau. Ja.
Ja, wie war das? Also am Mittwoch wurde bekannt gegeben, dass Frau Meng am 1. Dezember verhaftet wurde in Kanada. Ironischerweise auch beim Umsteigen. Also sie war jetzt nicht irgendwie da dauerhaft, sondern ja, am Flughafen. Meng Wanzhou ist Finanzvorstand von Huawei und aber auch die Tochter des Firmengründers, der immer noch in der Firma aktiv ist, aber nicht mehr ganz so sehr wie früher. Aber auch Öffentlichkeit scheut, deswegen weiß man es nicht. Genau, Ren Zhengfei. Und das ist dann so der Einstieg eigentlich in das ganze Narrativ, denn bei Herrn Ren wird dann auch immer erwähnt, dass er früher Ingenieur in der Volksbefreiungsarmee war. Und das ist dann so, dass das böse, die Chinesen, Konzerne und Staat so nah zusammen, Spionage-Fragezeichen. und das hat jetzt aber eigentlich erstmal noch nichts mit der Verhaftung zu tun, sondern da geht es darum, dass diese Frau Meng auch im Vorstand eines anderen Unternehmens saß, dessen Namen ich gerade vergessen habe, das war sowas wie Skynet.
Skycom.
Skycom wohl die Sanktionen der USA gegen den Iran gebrochen hat, schon vor ein paar Jahren. Und sie habe dann wohl eben Investoren getäuscht, indem sie behauptet hätte, dass Skycom und Huawei vollkommen voneinander getrennte Firmen sein, aber irgendwo gäbe es da wohl doch Verbindungen. Und deswegen lautet die Anklage, wie wir jetzt seit Freitag wissen, auf Betrug.
Ja, genau. Also es gibt einen relativ guten Twitter-Thread von Joanna Chu, die war China-Korrespondent, ich glaube sogar für die DPA in Beijing für eine ganze Weile und ist mittlerweile zufälligerweise ist jetzt nach Vancouver gezogen, um dort zu arbeiten. Eigentlich gar nicht mehr im China-Journalismus. Aber die hat die gesamte Anhörung am Freitag vertwittert. Die hat auch unter anderem sehr detailliert mitgeschrieben, was die Krone in Kanada in der Anklage quasi verlesen hat. Und die Anklage hat wohl wortwörtlich gesagt, dass Huawei quasi vorgetäuscht hat, dass Skycom und Huawei unterschiedliche Firmen seien, aber de facto seien die Firmen nicht absolut voneinander trennbar und haben unter anderem darauf verwiesen, dass Angestellte von Skycom wohl Huawei-E-Mail-Adressen benutzt haben, unter anderem. Und auch irgendwie das Huawei-Logo noch auf bestimmten Sachen drauf hatten. Und das ist wohl Teil der Beweislast, die sie da jetzt eben vorliegen haben. Und es ist ganz interessant. Ich habe bisher tatsächlich noch keine wirklich detaillierte rechtliche Einschätzung der ganzen Sache gesehen, was ich ganz spannend finde. Aber eine Sache, die ich gehört habe, ist wohl, dass das quasi als Betrug im Endeffekt geframed werden muss, damit es auch unter kanadischem Recht ein Verbrechen ist. Weil der Punkt ist, also ich bin nicht mit den Bedingungen des Auslieferungsvertrags zwischen Kanada und den USA vertraut. Aber ich weiß noch, als Deutschland den katalanischen Staats- oder den ehemaligen katalanischen Staatschef oder baskischen, diesen
katalanischen, okay, ja,
katalanischen, den Puigdemont festgenommen hatte, Spanien hatte ja einen EU-Haftbefehl auf den ausgesetzt wegen Rebellion. Das ist aber in Deutschland kein Tatbestand und deswegen haben wohl deutsche Gerichte evaluiert, ob der des Hochverrats schuldig ist, weil das ist quasi der entsprechende deutsche Strafbestand. Und sie haben da entschieden, dass er eben nicht schuldig ist und haben ihn nur unter einer anderen Anklage, ich weiß nicht mehr, was das war, nach Spanien ausgeliefert und haben halt gesagt, wir liefern ihn euch aus, weil unser Rechtssystem quasi anerkennt, dass diese Sache, die er gemacht hat, wirklich ein Verbrechen ist. Die andere Sache, die er gemacht hat, da sehen wir keine Beweise und deswegen dürft ihr ihn quasi nicht dafür vor Gericht stellen. Auch Credit an die Lage der Nation, die das vor einer Weile mal auseinandergenommen hat. Aber der Punkt ist, das ist Teil des deutschen, nicht des deutschen, des deutschen Rechtssystems, aber auch dieser EU-weiten Haftbefehle. Und von dem, was ich gehört habe, scheint es in der US-kanadischen Beziehung etwas Ähnliches zu geben. Aber das ist auch leider, habe ich bisher noch nichts Detailliertes dazu gesehen, was genau die rechtliche Situation da ist. Genau.
Okay, das heißt, es könnte schon darauf hinauslaufen, dass sie in den USA, falls sie ausgeliefert würde, nochmal wegen etwas anderem angeklagt wird als nur Betrug.
Genau, das kommt so ein bisschen drauf an, was genau die Bedingungen da sind. Da weiß ich, glaube ich, einfach zu wenig darüber, um da weiter zu spekulieren. Aber ich glaube, was wichtig ist auch zu betonen, ist, dass es einen rechtlichen Rahmen gibt, unter dem sie festgenommen wurde. Weil ich habe zwischendurch immer mal Leute gesehen, die dann auf Twitter irgendwie so meinten, oh Gott, die USA haben Kanada quasi jetzt irgendwie zu ihrer Spielfigur gemacht und sie dazu gezwungen oder irgendwie dazu gebracht, diese Frau festzunehmen, so durch politische Mittel oder so. Und das ist aber nicht wahr. Also dieser Haftbefehl wurde ursprünglich im August ausgestellt und ich glaube, im November haben kanadische Behörden, haben kanadische Gerichte entschieden, das ist okay, das ist rechtens und unter diesem Auslieferungsabkommen, das besteht, könnten wir diese Frau festnehmen und dann ist sie eben während ihres Umstiegs im Rahmen dieses Auslieferungsabkommens festgenommen worden. Es kann natürlich sein, das sind alles Sachen, die man natürlich anfechten kann. Also es kann sein, wenn da irgendwas nicht richtig gelaufen ist, wenn irgendwas nicht koscher war, wenn irgendwas nicht, wenn es eben vielleicht doch nicht, dieser Haftbefehl eben doch irgendwie nicht gültig ist unter diesem Abkommen, dann kann es natürlich immer noch angefochten werden. Aber es ist jetzt nicht was total extra Legales, was da passiert ist. Ja, also ich finde es wichtig, das nochmal zu betonen, weil das sonst irgendwie, keine Ahnung, Leute finden, dass es komisch aussieht und ja. Also es passiert nicht so oft, dass so ein großer Fall irgendwie, dass du als im Rahmen so eines großen Falls jemand einfach im anderen Land festgenommen wird und dann in einem anderen Land ausgeliefert wird. Von daher, ja, lohnt es sich vielleicht dann, das nochmal
zu betonen. Es ist ja auch quasi eben nicht so überhastet. Du hast jetzt gerade gesagt, der Haftbefehl wurde schon im August ausgestellt. Mhm. Und der eigentliche Tatbestand, der wird ja quasi auf Anfang der 10er-Jahre datiert, oder? So 2011, 2012 war das, glaube ich.
Ja, genau.
Also lange vor Obamas Iran-Abkommen, das Trump jetzt wieder aufgekündigt hat, soll das eben schon passiert sein.
Und genau, also als die ursprünglichen Sanktionen noch im Effekt waren.
Ja, und das klingt ja auch eher tatsächlich nach sozusagen auf der Spekulationsebene, was hat das jetzt zu bedeuten, dass es jetzt passiert ist, eher nach Zufall als nach einem taktischen politischen Manöver der USA gegenüber China? Fragezeichen, ja. Ausrufezeichen.
Also ich glaube, genau, also erstmal sah es halt einfach unheimlich schlecht aus, als diese Festnahme bekannt gegeben wurde, weil die Festnahme am 1. Dezember, das war ja während der ganzen G20-Sache, also während Xi und Trump eigentlich in diesen Gesprächen waren. Und dann meinten alle, oh Gott, was für ein wagemutiger Move seitens der US-Regierung, diese Talks abzuhalten und dann quasi im gleichen Zeitraum diese Frau festzunehmen. Ich glaube, ich habe auch gelesen, also Reuters zumindest hat gesagt, dass Quellen ihnen gesagt haben, dass Trump nichts von der Festnahme wusste. was auch, das ist nochmal auf einem ganz anderen Level. Aber eine Sache, die man, glaube ich, bedenken muss, ist, dass es interessant ist, dass in diese Richtung ermittelt wurde. Also, dass quasi jemand sich hingesetzt hat und gesagt hat, wir schauen uns jetzt mal genau an, was Huawei gemacht hat. Das kann natürlich einfach immer sein, dass quasi diese selektive Auswahl von einer Firma, die man nochmal genau unter die Lupe genommen hat, dass das in gewisser Weise politisch motiviert war. Es gibt auch, soweit ich weiß, mittlerweile in den USA eine Taskforce im Justice Department, also ein Äquivalent des Justizministeriums, gibt es wohl eine Taskforce, die sich mit genau solchen Sachen beschäftigen soll, also Technik und China und diesem ganzen Themenkomplex. Und diese Ermittlung konkret ist aber, ist in Brooklyn, glaube ich, angefangen worden. Also dass quasi der Staatsanwalt in Brooklyn ist für diese Ermittlung verantwortlich. Ich glaube, man kann sagen, es ist ja beides möglich. Einerseits, dass es alles sehr korrekt abgelaufen ist, rechtlich, aber andererseits kann es natürlich sein, dass es irgendwo politische Möglichkeiten, Sachen gab, die das erlaubt haben, dass es halt quasi so weit gekommen ist. Und dazu muss man auch sagen, ich gehe auch davon aus, wir reden jetzt die ganze Zeit über die USA und China, aber Kanada hat durchaus auch Probleme mit Huawei so ein bisschen, also nichts Konkretes, aber so Geheimdienstmitarbeiter, ich glaube, es waren wirklich alles Männer, in Kanada haben zum Beispiel davor gewarnt, Huawei am Ausbau des 5G-Netzes dort teilhaben zu lassen. Und da gab es auch immer mal wieder so ein bisschen, so leichte Spannungen haben da so ein bisschen angeklungen. Und ich denke, es ist auch wichtig im Kopf zu behalten, dass in Kanada natürlich auch jemand das okay gegeben haben muss, um diese Frau festzunehmen während des Umstiegs. Das heißt, da haben auf jeden Fall zwei Seiten mitgespielt und wo auf beiden Seiten, glaube ich, schon politisch auch ein Wille da gewesen sein muss, um zu sagen, okay, ja, wir erlauben das. Und auch, dass es halt quasi so weit gegangen ist. Ich weiß nicht, inwieweit die Trump-Regierung da hätte mitmischen können in diesen Ermittlungen. Aber wenn ich mich recht erinnere, wurden diese Ermittlungen im letzten Frühjahr begonnen, also 2017, nachdem Trump schon Präsident war. Das kann Zufall sein, das mag kein Zufall sein. Aber das ist halt auch ein Problem in der ganzen Sache, ne? Dass es unheimlich schwierig ist, diese politische Dimension und die rechtliche Dimension auseinanderzuhalten.
Ja. Genau, zum Trade War können wir noch sagen, falls das gerade nicht...
Handelskrieg auf Deutsch.
Handelskrieg,
gehört, Handelskrieg,
ja. Handelsgefecht. Das wird man ja mitbekommen haben, dass da in den letzten Monaten zwischen den USA und China immer wieder die Rede war von steigenden Zöllen auf Importe aus dem jeweils anderen Land. Und jetzt eben, wie Katharin gesagt hat, beim G20-Gipfel letzte Woche hatten sich Präsident Xi und Präsident Trump, ich kann echt nicht Deutsch und Englisch und Chinesisch auf einmal mischen, anscheinend verständigt auf einen Aufschub über Weihnachten und chinesisch Neujahr, sodass erst im 1. März neue Zölle, Erhöhungen verhängt werden sollten und bis dahin quasi alle mal ein bisschen chillen und ausruhen. Und das ist jetzt natürlich die Frage, was das jetzt sozusagen für das bilaterale Verhältnis heißt, dass da jetzt eigentlich gekittet wurde und dann aber eben schon 4 Tage später wieder unter Beschuss geriet, um mal in der martialischen Sprache zu bleiben.
Ich weiß nicht, inwieweit das Verhältnis wirklich gekittet wurde. Man könnte sagen, dass vielleicht so ein bisschen, auf Englisch würde ich sagen, Damage Control betrieben wurde auf dem Gipfel. Also dass quasi irgendwie beide Seiten... Im Endeffekt haben sie ja nur gesagt, okay, wir pausieren jetzt einfach mal diese Beziehung, wo wir gerade permanent aufeinander einschlagen. Das kann man, ich weiß nicht, ob man das wirklich als substanzielle Verbesserung bezeichnen kann. Ich habe jetzt schon mehrfach Leute gehört, die gesagt haben, dass die chinesisch-amerikanischen Beziehungen gerade so schlecht sind, wie sie irgendwie, keine Ahnung, seit der Normalisierung der diplomatischen Beziehungen nicht mehr waren. Oder andere Leute haben als Referenzpunkt 1989 benutzt. Also den Tiananmen-Vorfall, wo die Leute das Massaker. Das heißt, es ist wirklich ein historisches Tief, was die US-chinesischen Beziehungen gerade angeht. Und ich bin mir nicht sicher, inwieweit die Aussage, dass beide Seiten bereit sind, mal wieder miteinander zu reden, eine wirkliche Verbesserung bedeutet. Und dazu muss man, glaube ich, auch sagen, die Chinesen wollen wirklich sehr gerne diese Tarife loswerden, also diese Zölle wieder loswerden. Weil eine Sache, das spielt auch in diese ganze Technik-Sache so ein bisschen rein, es gibt ein paar ganz gute Analysen dazu, wie einige dieser Zölle wirklich gezielt ist gezielt auf chinesische Tech-Firmen abgesehen haben und auf Sektoren und Wirtschaftsbereiche, in denen China quasi darauf ausgelegt hat, Marktführer weltweit zu werden. Und das ist so ein bisschen diese Idee von Made in China 2025, wo quasi die Regierung es darauf angelegt hat, im Endeffekt Marktführer zu werden, einfach für wichtige Technologien und eben auch nicht nur mehr Sachen in China zusammenzubauen, sondern auch wirklich, dass wirklich die gesamten Bestandteile aus China kommen, also inklusive der Chips und der Semiconductors sind ein riesiger Teil davon. Das ist halt ein großer Plan der Regierung. Und die Kontraidee ist quasi, dass die Trump-Regierung jetzt es darauf abgesehen hat, diesen Prozess so weit wie möglich zu untergraben und einfach komplett zu verhindern, wenn möglich. Und entsprechende Zölle haben sie eben auch den Chinesen auferlegt. Wir können das in die Shownotes tun, ich finde den Artikel bestimmt. Mhm. Aber ich glaube, da ist auch nochmal wichtig zu sehen, dass eben selbst diese Zölle und dieser ganze Handelskrieg, die haben eben diese technische Dimension auch, die bei Huawei eben auch so ein bisschen durchkommt. Und deswegen ist es auch, also die chinesische Seite hat gesagt, dass sie die beiden Sachen gerne irgendwie trennen würden und dass die Festnahme von Meng eigentlich nicht relevant sein sollte für die Verhandlungen. Aber ich glaube, das gesamte Thema ist einfach so politisiert, dass ich nicht so ganz, also ich halte es nicht für besonders realistisch. Und der Trump hatte, glaube ich, auch schon gesagt, dass er in Erwägung zieht, sie quasi als Spielstein zu benutzen in diesen Verhandlungen, was halt irgendwie das Schlimmste wäre, was er machen könnte. Mhm. Das heißt, ich glaube, da bleibt es genau einfach abzuwarten und das sieht nicht, also ich sehe nicht so schrecklich viel Hoffnung. Ich glaube nicht, dass man das komplett trennen kann und im Zweifel wird es die ganzen Verhandlungen auf jeden Fall komplizierter machen.
Ja. Im Hintergrund ist ja auch die Frage, also diese Betrugsanklage, da geht es ja dann auch nicht darum, dass sie irgendwie einfach nur amerikanische Investoren hinters Licht geführt hätte, sondern es geht ja um die Iran-Sanktionen. Also ja. Auch hinter der Anklage steckt ja dann wieder die politische Dimension. Und das ist vielleicht das eine, was man noch sagen kann, wo die USA so halbwegs im Recht sind, ist natürlich die Tatsache, dass die chinesische Seite schon eigentlich klare Regeln hat für ökonomische Zusammenarbeit, für Intellectual Property und so weiter und so fort und das halt einfach oft nicht durchgesetzt wird. Also, dass die chinesische Regierung sagt, ja, okay, wir verstehen euch, wir werden Leute hart bestrafen mit bis zu X, wenn sie euch irgendwie eure Technologie abnehmen oder sowas und das dann im Endeffekt aber einfach de facto nicht passiert. Und das ist, also, ne, sozusagen auf der kooperativen Seite ist das so die Schwelle, wo man sagen könnte, dass es so, da geht es dann nicht um Made in China 2025, sondern da geht es dann erstmal darum, dass amerikanisches Investment und IP in China sozusagen geschützt wird.
Ja, wobei das ist, also ich glaube, das ist in dieser ganzen Sache mit IP, ich glaube, das schwingt bei der ganzen Sache einfach unterschwellig eher so mit. War nicht die Anklage, dass wirklich einfach Produkte, die von HP in USA hergestellt wurden, in den Iran verkauft wurden? Also das war zumindest das, was Reuters in der ursprünglichen Geschichte geschrieben hat. Die haben schon, ich glaube, 2013 darüber berichtet, dass Huawei Verbindungen zu einer Firma hat, die quasi HP-Produkte im Iran verkauft hat. Das heißt, die ganze IP-Sache, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen Kontext auch und so ein bisschen Grundrauschen, weil viele US-Firmen sich halt darüber beschweren, wie die Situation in China ist und dass ihnen dort eben ihr IP geklaut wird. Aber ich weiß nicht, inwieweit das jetzt hier direkt eine Rolle spielt. Genau, dann können wir jetzt eigentlich mit dem Thema Sicherheitsbedenken weitermachen. Also so ein bisschen ist IP ja auch ein Sicherheitsbedenken, aber Huawei ist in den letzten Jahren auch immer wieder im Fadenkreuz gewesen, wenn es um Diskussionen darum ging, inwieweit digitale und Telekommunikationsinfrastruktur, die aus China kommt, sicher und irgendwie verlässlich ist. Nils, also du hattest das ja eben schon gesagt, was den Gründer von Huawei angeht, den Ren Zhengfei, der in der Volksbefreiungsarmee war, und das wird immer so das wird immer so erwähnt in den ganzen Berichten, als ob es quasi bedeuten würde, oha, das bedeutet jetzt aber, dass der irgendwie Verbindung zum Staat hat und definitiv Verbindung zum Militär hat. Ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat. Irgendwer meinte mal, oh, es wäre eigentlich ganz witzig, wenn Leute das Gleiche machen würden bei Leuten, die in Firmen arbeiten, im Westen. Wenn man das immer so ominös einfach erwähnen würde, so, ah ja, die Person, die irgendwie bei Ford oder so arbeitet und ehemals irgendwie in der Soldat in der US-Armee war oder so. Weil, also, ja, es ist umstritten, inwieweit das wirklich, inwieweit die Sicherheitsbedenken begründet sind, würde ich sagen. Ich weiß nicht, was deine Perspektive da ist.
Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, es klingt halt gut so als Story, aber ich meine, wenn der Mann jetzt nicht Mitglied in der Volksbefreiungsarmee gewesen wäre und die Volksbefreiungsarmee an seine Tür anklopfen würde und sagen würde, hey, hier, bau da mal was ein, dann glaube ich nicht wirklich, dass das einen großen Unterschied macht.
Ja, das stimmt. Und eine Sache, die mir auch immer wieder, eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, lasst uns doch mal drüber nachdenken. Also eine Sache, die man auch noch zu wissen muss zu Huawei, ist, dass es ein sogenannter nationaler Champion ist. Also es ist eine Firma, die immer wieder unheimlich hochgelobt wird in China, die als Beispiel dafür angeführt wird, wie erfolgreich China einfach sein kann, was den technologischen Bereich angeht. Huawei ist mittlerweile der größte Produzent von Telekommunikationsequipment in der ganzen Welt, ist einer der größten Smartphone-Hersteller, ich glaube Nummer 2, hatten jetzt hier in die Shownotes geschrieben. Das heißt, die Firma kommt mit unheimlich viel Prestige und allein dieses Prestige zu haben, ist China sehr wichtig, weil es so ein bisschen ein Zeichen davon ist, von dieser ganzen Idee, die eben wirklich auch hinter Made in China 2025 steckt. Also diese Idee, dass China das auch so innovativ sein kann wie die anderen Länder, dass China auch zu der Entwicklung von diesen wichtigen Technologien beitragen kann und dass es eben auch Firmen hervorbringen kann, die ähnlich erfolgreich sind. Und zwar nicht nur in China, in diesem teils ein bisschen beschützten Markt, sondern eben auch in der Welt insgesamt. Und da stellt sich mir dann immer wieder die Frage, es gibt irgendwie diese Annahme, dass es inhärent unsicher ist, Huawei-Equipment zu benutzen. Und ich frage mich, wäre es nicht einfach unheimlich dumm, sowohl was Huawei angeht, als auch was die chinesische Regierung angeht, wenn sie wirklich Backdoors in das Equipment von Huawei einbauen würden? Also es wäre doch eine der dümmsten Sachen, die sie irgendwie machen könnten.
Ja, ich denke auch, dass das jetzt so natürlich auch so ein, einer der großen Prototypfälle sein wird. Also es wäre, glaube ich, schon fahrlässig, wenn da jetzt irgendwas eingebaut werden würde und das dann auffliegt. Da das jetzt, glaube ich, so ein Fall ist, wo sich dann dieses ganze Made in China 2025 auch entscheidet, gerade was jetzt nicht irgendwie Konsumerprodukte anbelangt, sondern eben Infrastruktur, die China dem Rest der Welt liefern will. Und wenn sich da jetzt schon bei der ersten großen Auftragslieferung herausstellen sollte, dass man China in solchen Bereichen nicht trauen kann, wäre das wahrscheinlich schon ein herber Rückschlag. Vor allem da jetzt ja auch gerade weltweit anscheinend wegen 5G, wir werden noch drauf zu sprechen kommen, die Paranoia so hoch ist, dass China eigentlich davon ausgehen muss, dass dieses Infrastrukturequipment relativ gut auf Schwachstellen überprüft werden wird.
Genau, dazu muss man halt auch sagen, das Interessante daran ist ja, soweit ich das sehe, gibt es bisher noch keine handfesten Beweise, dass es konkrete Sicherheitslücken gibt in Huawei, die irgendwie auf den chinesischen Staat zurückzuführen sind. Und trotzdem, also wenn wir jetzt mal annehmen, dass es wirklich noch gerade keine konkreten Beweise gibt, trotzdem haben sie eben schon diese riesigen Probleme weltweit. Also Huawei hat angefangen, wirklich als Hersteller von Netzwerkequipment, die stellen quasi Kram her für so mobile Netzwerke und alles. Das heißt, es ist in ihrem Interesse, solche Netzwerke auch in der ganzen Welt mitzubauen. Und sie waren jetzt eben irgendwie an dem Punkt, wo sie angefangen haben, auch in westlichen Märkten wichtiger zu werden. Aber es gibt eine Reihe von Ländern, die das wirklich einfach komplett verboten haben. Also die quasi entschieden haben, Huawei kann nicht bei irgendwelchen Netzwerken an uns mitbauen. Konkret haben die USA, da müsste ich die genauen Details nachschauen, aber es gibt auf jeden Fall eine Art Verbot dahingehend, dass Regierungsentitäten kein Huawei-Equipment nutzen dürfen. In Neuseeland und Australien gibt es ein Verbot, dass Huawei nicht am Ausbau des 5G-Netzes teilnehmen darf. In Japan wird jetzt diskutiert, auch ein Verbot zu verhängen, das nicht direkt Huawei und ZTE, das ist ein anderer Mobilfunkhersteller, der auch im Netzwerkbereich arbeitet, also nicht direkt die beiden Firmen zu verbannen, aber das quasi indirekt einfach auf diese beiden Firmen ausgelegt ist. In Großbritannien hatte sogar ein extra Sicherheitszentrum, wo quasi das Equipment von Huawei unter die Lupe genommen wird, extra scharf untersucht wird und wo die beiden Seiten quasi zusammenarbeiten. Das muss man sich aber vorstellen, also dass diese ganzen, in Großbritannien, das schon so viel irgendwie gemacht wird und trotzdem gibt es halt irgendwie immer noch diese China-Panik eigentlich, diese Panik vor einem chinesischen Unternehmen, dass eigentlich alles, was das Unternehmen macht, de facto vom Staat kontrolliert wird. Ich finde das schon krass.
Ja, das stimmt. Und da werden wir auch, also ich habe es auch schon in die Shownotes geschrieben, zurück zu unserer Folge von neulich, The Big Hack, auch wieder die Frage, inwiefern wäre das überhaupt machbar? Also das Wahrscheinlichste wäre ja auch, dass einfach die Spionageeinheit chinesischer Organisationen Zugang zu den Bauplänen bekommt und sich da dann vielleicht einfacher irgendwie reinhacken kann. Aber dass da tatsächlich absichtlich irgendwelche Backdoors eingebaut werden auf Hardware-Ebene, halte ich jetzt wiederum für unrealistisch.
Es wäre halt einfach, also gehen wir noch, ja.
Ja, das eine, was man halt noch sagen muss, es ist halt, also so quasi, so sehr es in Richtung China-Bashing geht, davon auszugehen, dass da irgendwas sein könnte. Hypercritical ist in Bezug auf Snowden und die USA, wenn wir uns erinnern. Dadurch, dass es da jetzt halt immer hauptsächlich um 5G geht, geht es halt auch um die Möglichkeit, quasi den gesamten Datenverkehr mitzulesen, der über dieses Equipment läuft. Und es halt dann auch im schlimmsten Fall noch einfach mal ausschalten zu können. Mhm. Insofern ist es halt wirklich ein massives Sicherheitsrisiko, gerade wenn man bedenkt, dass man in Zukunft, also das ist jetzt noch Mobilfunk, aber wenn in Zukunft auch andere wichtige Infrastruktur übers Internet angebunden sein sollte und die dann ausfällt, wie zum Beispiel Banken oder sonst irgendwas, die brauchen jetzt wahrscheinlich keinen Mobilfunk, aber man kann sich circa vorstellen, dass in 20 Jahren noch sehr viel mehr von einer funktionierenden Internetverbindung abhängt und dann einem in dem sozusagen relativ feindseligen Weltbild einer Trump-Regierung macht es dann, glaube ich, schon Sinn, China nicht die Möglichkeit dazu geben zu wollen oder es halt auch nur in Betracht zu ziehen, dass diese Möglichkeit existiert.
Ja, und ich glaube, dazu muss man auch sagen, was natürlich auch der Fall ist, ist, dass eine Firma, die ursprünglich aus China kommt und quasi ihr Hauptquartier in China hat, im Fall von Huawei in Shenzhen in Südchina. Über so eine Firma wird die chinesische Regierung immer mehr Druck ausüben können als auf eine westliche Firma, für die China einfach nur ein Markt ist, weil es da im Zweifel Verbindungen gibt zwischen der Elite, der politischen Elite in China und der Firmenführung und so. Und die haben einfach viel mehr Hebel, um der Firma in diversen Wegen, über diverse Wege die Luft abzudrehen. Und das kann man, glaube ich, schon sagen. Also gerade wenn man sich überlegt, dass es vielleicht in diesem eher kalten Konflikt zwischen den USA und China irgendwann mal heißer wird, wenn quasi die Regierung sich entscheidet, wir machen jetzt irgendwie so Last Stance, wir halten der Huawei-Firmenführung quasi ein Messer an den Hals und sagen, ihr schaltet jetzt bitte das 5G-Netzwerk in ganz USA und ganz Europa ab, dann ist es vielleicht langfristig alles vorbei für Huawei, aber wenn das in dem Moment strategisch sinnvoll erscheint, dann kann das natürlich sein, dass sie das machen würden. Aber ich glaube, es wäre schon eine Extremsituation. Aber ich kann eben auch, wie du sagst, die Sicherheitsbedenken verstehen. In gewisser Weise. Mhm. Und was ich tatsächlich, eine Sache, das hatte ich im Vorgespräch noch erwähnt, das würde ich aber gerne auch hier nochmal im Podcast aufgenommen haben. Es wurde jetzt immer wieder referenziert in den Medien auch, dass Großbritannien das Huawei lange verteidigt hat, potenziell wegen dieses Sicherheitszentrums jetzt im August angefangen hat, auch Bedenken zu haben, was die Sicherheit der Produkte angeht. Und laut einem Financial Times Artikel ist eins von zwei großen Problemen, dass die britische Regierung hat, dass Huawei auch alten Open Source Code benutzt, der ein potenzielles Sicherheitsrisiko darstellt. Wo ich mich frage, okay, also mich würde interessieren, wie viele andere Telekommunikationsfirmen potenziell alten Open Source Code benutzen. Weil auch irgendwie Ericsson hatte irgendwelche Outages gerade vor ein paar Tagen oder so und da redet niemand drüber, weil das halt ein westliches Unternehmen ist. Und ich glaube, es spricht aber auch so ein bisschen, sagt sehr viel darüber aus, wie das Denken sich so ein bisschen, wie das Denken sich verändert hat. Weil ich glaube, so vor 5 bis 10 Jahren war immer noch so alles auf offene Märkte und alle Firmen sind im freien Wettbewerb miteinander. Aber wie du eben gesagt hast, dass es diese strategischen Bedenken jetzt einfach gibt. Und ich glaube, das spielt auch in den USA eine ganz starke Rolle. Und dieser Begriff Technonationalismus, der im Zusammenhang mit China immer wieder fällt, ist auch immer akkurater, wenn man einfach die Haltung in den USA und, glaube ich, auch zunehmend Europa beschreiben möchte. Weil, also Trump selber hat gesagt, vor einer Weile, da ging es darum, dass die US-Regierung eine Übernahme von einem Chip-Hersteller verhindert hat. Und der Chip-Hersteller sollte nicht mal von einem chinesischen Unternehmen gekauft werden, sondern von einem Unternehmen aus Singapur. Aber die Trump-Regierung hat argumentiert, dass dieses Unternehmen aus Singapur bekannt dafür ist, dass es quasi die R&D-Abteilung von Firmen, die es aufkauft, runterfährt. Und dass die Firma, die sie aufkaufen wollten, eine der wichtigsten amerikanischen Firmen ist, die an der Entwicklung von dem 5G-Standard arbeitet. Und das heißt, wenn diese Firma aus Singapur diese Firma aufkauft und diese R&D-Abteilung runterfährt, dann kann es sein, dass die USA als Land, also es geht nicht um diese Firma, sondern die Firma wird als Teil des Landes quasi gedacht, dass die USA als Land in dem Rennen zu 5G quasi zurückgeworfen werden und dass es nicht sein kann, dass quasi China die Bereitstellung dieser Infrastruktur überlassen wird. Und ich finde das, also als Politikwissenschaftlerin, faszinierend dahingehend, dass eben dieser Technonationalismus da ganz klar auch wieder drin ist. Klar gibt es strategische und Sicherheitsbedenken, aber die Idee ist wirklich zunehmend einfach, dass Linien gezogen werden und gesagt, wir sind auf dieser Seite und ihr seid auf der anderen Seite. Und im Idealfall wollen wir nur Equipment und Technologie benutzen, die von unserer Seite kommt. Denn wir können euren Firmen nicht mehr trauen. Und ich glaube, das ist auch, das ist einfach auch ein ganz klarer Wandel, was diese gesamte Attitüde angeht und das Weltbild, was die Leute einfach haben. Vor 5 bis 10 Jahren oder so, so hätte ich mir das nicht vorstellen können.
Vor allem auch beim Thema wie 5G, wo man ja eigentlich erwartet hätte, dass da dann jetzt mal alle endlich sagen, okay, wie wäre es, wenn wir weltweit die gleichen Frequenzen benutzen? Verrückter Gedanke. und das ist gerade dann bei sowas, wo man dann aber sagt, das soll ja eigentlich ein weltweiter einheitlicher Standard sein, im Idealfall, dass es da dann eben so ausartet in das Rennen zum ersten 5G-Masten oder was auch immer. Also, ich habe neulich, die New York Times hat ja einen täglichen Podcast, The Daily, und die haben so einen Zweiteiler gemacht zu Chinas ökonomischer Entwicklung seit der Reform- und Öffnungspolitik vor 40 Jahren. Und das war auch vom Narrativ her eben so durchzogen in dieses, also es hieß schon mal irgendwie so, The West and China oder sowas. Und The West waren dann aber nicht nur die USA. Was so immer der erste Anhaltspunkt dafür ist, dass man sich in einem US-amerikanischen Narrativ befindet. Und dann halt auch wirklich so, ja, und dann kam ökonomische Entwicklung und wir dachten, alles wird besser. Und dann kam das Internet und wir dachten, ah, jetzt machen sie Demokratie. Und dann aber doch nicht. Und es ist nicht direkt falsch, aber es ist schon unheimlich simpel, diese Art, die Welt zu betrachten. Und wie du eben gerade schon gesagt hast, es läuft alles so darauf hinaus, dass man jetzt eben aus dieser quasi Hoffnung, dass China irgendwann mal sich in sozusagen, böse gesagt, die westliche Hegemonie einreiht, China macht sein eigenes Ding, aber passt schon, wir arbeiten zusammen zu, oh Gott, China, Nationalismus, wo wir jetzt eben gerade sind, das dann halt auch einfach in der Art, wie das Ganze porträtiert wird, einfach halt wirklich auf knallharten, nicht nur wirtschaftlichen Nationalismus hinausläuft und auf diesen weltweiten, globalen irgendwie Darwinismus sozusagen.
Ja, was ich auch, eine Sache, die ich auch gerade im was den Technikbereich angeht, spannend finde, ist, dass das Narrativ von China als das Land, das keine innovativen Kapazitäten quasi hat und aus dem immer nur Kopien von westlichen Produkten kommen werden, das ist vielleicht vor 1 oder 2 Jahren verschwunden. Also ich glaube, wenn ich mich erinnere, 2015, als ich aus Beijing zurückgekommen bin, war das definitiv noch ein sehr, sehr starkes Narrativ. Und also vor 3 Jahren. Das heißt, innerhalb von 2, 3 Jahren haben wir so vom öffentlichen Bewusstsein her eine Kehrtwende, absolut komplette Kehrtwende gemacht von aus China kann nichts kommen, was irgendwie wertvoll oder innovativ oder neu ist. Und sie werden einfach nur Sachen kopieren. Auch Huawei hat historisch unter anderem Router von Cisco kopiert. Also das muss man auch sagen, das ist eine Tatsache. Aber plötzlich sind wir an dem Punkt, wo China ein total technologisch fortgeschrittenes, eine diktatorische Dystopie ist, aus der diese ganzen Sachen kommen werden, über die sie quasi die gesamte westliche Kommunikation kontrollieren können. Das heißt, da ist auch ein ganz krasses Umdenken auf einmal passiert. Und ich glaube, das eine Extrem war vermutlich falsch in die eine Richtung, das neue Extrem ist vermutlich überzogen in die andere Richtung. Und irgendwie ist es nicht möglich, da auf einem neutraleren Mittelweg drüber nachzudenken.
Ja. Was natürlich auch ein bisschen so, also nur so ein bisschen die Schuld Chinas ist, weil man weiß halt wirklich nicht, was sie machen wollen. Also das ist halt dann doch wieder der Nachteil eines zumindest autokratisch regierten Staates.
Ja, das stimmt absolut. Eine Sache, sorry, ich lese über dieses Thema zu viel, auch an der Uni und so. Eine Sache, die ich noch ganz spannend finde in dem Bereich, ist eigentlich, einige Sachen sind jetzt neu daran, aber eine Sache, die zum Beispiel sehr alt ist, ist diese Idee, dass das Entwickeln von technischen Standards zum nationalen Prestige und zum nationalen Einfluss beiträgt. Japan hat das tatsächlich auch schon versucht. Also ich glaube, es war in den 80ern oder 90ern. Japan hatte ja eine Weile Telekommunikation, also Mobilfunkstandards, die absolut nicht mit irgendwas anderem kompatibel waren. Und das war immer so, wenn man nach Japan gereist ist, dann wurde einem immer gesagt, ja, du musst dann da ein Telefon mieten, weil kein westliches Telefon mit dieser komischen japanischen Frequenz kompatibel ist. Und weil Japan halt versucht hat, ich glaube, es war seine eigene 1G oder 2G, ich glaube, es war seine eigene 2G-Frequenz zu entwickeln. Und um die quasi populär zu machen, haben sie einfach alle Leute in Japan gezwungen, irgendwie die zu benutzen und alle Leute, also alle Telefone in Japan hatten die halt. Und das Netzwerk wurde einfach nicht mit irgendwas anderem kompatibel. China hat was Ähnliches versucht, ich glaube 2G oder 3G, ich weiß es auch nicht mehr. Genau, aber in der späteren Generation hat China das Gleiche versucht. Und das hat dann aber, tatsächlich gab es dann Beschwerden von den chinesischen Mobilfunkherstellern, die gesagt haben, das ist total bescheuert, ein inkompatibles System zu haben. Weil, wie du eben auch sagtest, es gibt generell ein Interesse daran, ein System zu haben, was weltweit kompatibel ist. Und chinesische Firmen haben da genauso ein Interesse daran, wie westliche Firmen die Telefone herstellen. Mhm. Und das Interessante ist aber, dass eben diese Idee, dass irgendwie das Bereitstellen von der ganz grundlegenden Infrastruktur, die so grundlegend ist, dass wir sie gar nicht mehr wahrnehmen, dass das einfach irgendwas darüber aussagt, was für eine Kapazität das Land hat und wie einflussreich das Land einfach ist. Nicht unbedingt im politischen Sinne, sondern dass es einfach quasi wissenschaftlich an einem Punkt angekommen ist. Und das Spannende ist jetzt eben beim 5G-Standard, dass zum ersten Mal chinesische Firmen quasi mit westlichen Firmen mithalten können. Und das ist, glaube ich, etwas, wo westliche PolitikerInnen vorher nicht so drüber nachgedacht haben. Und vielleicht kommt es deswegen auch als so Schock gerade. Weil wenn man lange gedacht hat, dass China nicht innovativ ist und einfach nicht an diesen Punkt kommen kann, dann hat man vielleicht auch keinen Plan dafür, wie man damit umgehen soll. Und jetzt ist es auf einmal so ein bisschen, deswegen vielleicht erklärt das so ein bisschen die Panik, mit der man gerade umgehen muss.
Tut es, glaube ich, ja. Wobei man dazu ja auch sagen muss, dass wenn wir uns hier die Entwicklung angucken, in den letzten 5 Jahren, was eben die Appifizierung des täglichen Lebens anbelangt in China. Und also wie zum Beispiel die Tatsache, dass ich hier quasi kein Bargeld benutze, also literally kein Bargeld. Ja. Auch Verschiebung, ich meine 4G in Deutschland. Und selbst wenn es jetzt überall 4G in Deutschland gäbe, wofür bräuchte man dann 5G? Es ist jetzt nicht so, dass da, glaube ich, wirklich gerade am Horizont steht, dass in 3 Jahren irgendwie Mercedes und BMW nur noch super connected selbstfahrende Autos herstellen. Also das ganze Narrativ bei uns im Westen, in Anführungszeichen, war jetzt ja in den letzten Jahren auch nicht ein, oh, Innovation und dies und das und die Zukunft wird toll, sondern es war so ein Online-Banking. Und in
das
China...
Das ist ja deutsch, Nils.
Ja, natürlich, aber auch in den USA würde ich jetzt sagen, gibt es da nicht so einen gewissen Techno-Optimismus.
Also ich würde sagen, ich würde sagen, den gibt es. Was ich nämlich ganz witzig fand, was ich nicht erwartet hätte, als ich hergezogen bin, ich benutze quasi kein Bargeld mehr hier. Auch genauso wie du in China. Einerseits, weil man einfach überall mit Karte zahlen kann, aber andererseits, weil alle Leute Venmo haben. Das ist quasi nur WeChat Pay fürs Handy, also wirklich einfach eine Bezahl-App, die du mit deinem Bankkonto und deiner Kreditkarte verlinkst. Und Leute zahlen ihre Miete darüber. Also ich habe schon von Leuten gehört, die quasi ihr Safe Security Deposit und ihre erste und letzte Monatsmiete, also irgendwie $2,000-3,000 über Venmo zahlen. Also ich glaube, dieser Technik-Pessimismus ist definitiv etwas sehr Deutsches. Und ich weiß nicht, wie weit das etwas sehr Europäisches ist. Ich habe das Gefühl, in so Großbritannien zum Beispiel auch, hatte ich das Gefühl, dass es weniger stark war als in Deutschland. Ich glaube, da ist Deutschland schon sehr... Deutsche denken irgendwie so immer in den schlimmstmöglichen Fall.
Ja, das mag sein.
Und das ist ja auch nicht immer falsch, ne? Also zum Beispiel, ich bin immer wieder überrascht, wie in den USA, wie positiv Leute über diese elektronischen Wählmaschinen reden. und wo ich dann immer so ein bisschen versuche zu sagen, okay Leute, es gibt einen Grund, dass wir die in Deutschland nicht haben, wir haben darüber nachgedacht und jetzt kommen hier erst die ganzen Sicherheitsrisiken hoch und alles so, oh Gott, wer hätte das denn vorhersagen können?
Ja. Ja, trotzdem, also ich würde trotzdem noch darauf beharren, dass es in China noch eine Spur Stärke ist, einfach an, also gerade was eben auch den Sprung angeht. In den USA haben ja in den letzten 20 Jahren schon alle mit Kreditkarte bezahlt. So,
ja, das stimmt.
Quasi alles. Und hier ist man halt direkt gesprungen von die höchste Banknote ist circa 13, 14 Euro wert und man muss seine Miete in irgendwie Hunderten davon bezahlen. ich habe jetzt diese praktische App. Und Ich sehe hier, also ich meine, das ist jetzt wirklich anekdotisch und hat nichts zu bedeuten, aber ich sehe hier auch irgendwie täglich irgendwie Leute mit irgendeiner Drohne rumrennen. Und es ist, glaube ich, schon einfach insgesamt hier so ein bisschen mehr so das Feeling da, Technik, lustig, cool, Leben wird besser. Und deswegen, also wenn man sich das ins Bewusstsein ruft, dann ist es auch nicht so verwunderlich, dass China jetzt sagt, vielleicht brauchen wir dieses 5G für unsere zig Millionen Leihfahrräder, die irgendwo rumstehen. Und in Europa sind wir alle so, vielleicht nicht an jeder Milchkanne. Also weil das ist ja, das drückt das ja aus, so. Wir haben den Use Case nicht. Also wenn das Erste, was in den Kopf kommt, ist so, Milchkannen brauchen kein Internet. Ja, weil wir haben keine Produkte, die es jetzt gibt oder die es in 5 Jahren geben könnte, wo wir sagen, da wäre es schon cool, wenn wir eine richtig schnelle Internetverbindung dran hätten.
Ich glaube, es sagt auch etwas einfach fundamental darüber aus, an welchem Punkt so ein bisschen in dieser Kurve von Technikoptimismus ein Land sich gerade befindet. Weil der Punkt, an dem China gerade ist, an dem war Deutschland oder an dem war der Westen ja auch mal. Also dieser Punkt, wo irgendwie, oh Gott, wir automatisieren jetzt alles und es wird alles besser, weil wir alles irgendwie in die Cloud schieben oder so. Keine Ahnung, also diese total absurden Ideen gab es ja mal. Und ich würde sagen, es gab immer Leute, die vor Facebook und so gewarnt haben, aber dieses Bewusstsein, dass da viele andere potenziell schlimme Sachen hinterstecken, ist auch etwas relativ Neues. Und vielleicht ist China einfach gerade diesen Technikoptimismuspunkt. Und der, wie du sagst, es sagt, also dieser grundlegende Optimismus ist eben auch etwas, was dieser ganzen Entwicklung zugrunde liegt.
Und das verdrängt ja auch ein bisschen, also sozusagen die anderen Probleme, die China hat, also irgendwie Immobilienblase, langsames Stagnieren und Middle Income Trap und sowas. Also es ist jetzt auch nicht so, dass China in 2 Jahren Weltmarktführer in allem wird und hier ist alles toll, sondern dass China ist intern immer noch sehr ambivalent in vielen gesellschaftlichen Bereichen.
So, hey, wir haben keine Demokratie, aber ihr könnt innerhalb von 5 Minuten Essen zu euch in die Tür bestellen und das bezahlen, ohne auch nur ein Stückchen Bargeld anzufassen. Also, hey, ist doch dann okay, dass wir keine Demokratie haben.
Man sieht mich eine abwägende Handbewegung machen.
Nee, aber ich glaube, es stimmt auch. Und ich meine, das ist ja auch, wenn man nochmal so ein bisschen so Big Picture quasi darüber redet, ist es ja auch so, dass es dieses, es gibt ja durchaus so ein Abkommen quasi, das die chinesische Regierung implizit mit ihrer Bevölkerung hat, dass die quasi die chinesische Regierung wird vermutlich an der Macht bleiben, solange sie quasi irgendwie Fortschritt bereitstellen kann. Solange das Leben der Leute besser wird oder zumindest nicht schlechter wird, wird die Kommunistische Partei Chinas vermutlich keine großen Probleme haben, wenn es darum geht, die Bevölkerung hier ruhig zu halten. Und ich glaube, diese ganze Techniksache spielt damit durchaus auch rein. Also das sind halt Sachen, die das Leben irgendwie plötzlich einfacher machen. Und im Endeffekt bedeutet all das, dass die Kommunistische Partei weniger Angst haben muss, dass Leute dann plötzlich dann darüber anfangen nachzudenken, was dann anderes an Sachen schiefläuft. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil das ist zum Beispiel, wenn man sich die ganze Sache so anschaut, dann untergräbt das dieses Narrativ im Westen, dass, oh, das Internet wird Demokratie nach China bringen, ziemlich krass.
Also gerade wenn man sich anschaut, würde ich sagen, es ist nicht Gamification, aber die Entertainmentification, also wer war es? Neil Postman, Amused to Death, irgendwann 91 oder so. Also der das über den Westen konstatiert hat mit dem quasi Aufkommen des Privatfernsehens, dass von jetzt an alles nur den Bach runtergeht gesellschaftlich. Und in China kann man das schon, also es ist nicht so ein gutes Buch, aber die These ist natürlich interessant. Und in China ist es halt, nochmal um einen Faktor höher. Einfach weil, also wenn du in die U-Bahn steigst und alle starren auf ihr Smartphone, und das ist schon, ohne jetzt die Technik dahinter verteufeln zu wollen oder die richtig vielen schlechten Serien, die man online halt streamen kann, ist das schon die Frage, gerade auch mit dem Bezahlen und sozusagen der Interaktion, die in die Technik verlagert wird, um als ganz philosophisch zu sprechen, sozusagen. Was nimmt das dann aus der Gesellschaft weg? Also wenn man sich jetzt eigentlich so die alten Leute hier anguckt, die noch Mahjong spielen oder sonst wie zusammenhocken und rauchen und Karten spielen, und du dir dann die Jungen anguckst, die halt irgendwie zu viert an einem Tisch sitzen und alle starren auf ihr Handy. Die reden dann schon auch miteinander, aber es ist schon unglaublich, wie sehr hier Smartphones in den Alltag wirklich integriert sind. Und ja, langfristig, keine Ahnung, ob es quasi neutral ist, positiv oder negativ, dass man dann einfach so unheimlich intensiv kommuniziert. Also dass auch, ich habe auch schon gehört, dass es eher als unhöflich gilt, quasi mal eine Stunde nicht zu antworten, weil man halt schon erwartet wird, dass auch wenn man Zeit mit Leuten im echten Leben verbringt, nebenher noch Nachrichten beantworten muss, weil das halt irgendwie dann so der Kommunikationsstandard ist. Und da frage ich mich eben schon, führt das zu mehr sozusagen individueller Vereinzelung, wo man dann eben gar kein Wir-Gefühl mehr hat in der Gesellschaft, oder dann doch zu mehr, weil man die ganze Zeit in Kontakt steht? Na?
Nils, you sound like a grumpy old German man.
Ja. Nein, ich mag's. Also ich finde das hier eigentlich ganz schön, und ich antworte auch nicht immer sofort auf WeChat-Nachrichten. Aber ich finde, die Frage kann man zumindest stellen, oder halt, kann man nicht abschließend beantworten, aber kann man versuchen, drüber nachzudenken. Und wir haben das ja auch ein bisschen mit Facebook und sowas, aber im Endeffekt, würde ich sagen, zumindest in Deutschland wird man böse angeguckt, wenn man zu lange sein Smartphone in der Hand hat, wenn andere Leute
mal rum sind. Unter anderem daran, dass die Deutschen es sehr gerne Leuten sagen, was sie gerade falsch machen.
Das stimmt.
Aber ja. Also ich weiß auch nicht, ich möchte das jetzt auch nicht in eine zu große Diskussion über Technikpessimismus und Optimismus ausarten lassen. Wir haben eigentlich mit der Festnahme eine von Meng Wanzhou angefangen. Eine Sache ist halt auch einfach, dass sich die verschiedenen Länder einfach auf verschiedenen Wegen befinden. Ja, sie haben mit kulturell unterschiedlichen Ausgangspositionen quasi angefangen und haben die Technologisierung ihres Lebens einfach und ihrer Gesellschaften auf andere Art und Weise erlebt, unter anderem, weil die Regulierungsmechanismen und die Gesetze, die solche Sachen regulieren, in den Ländern unterschiedlich sind. Unter anderem, weil das in manchen Ländern einfach, also in China ist es viel schneller passiert. Es war einfach so wirklich zack und plötzlich ist alles da und jetzt ist alles total in Hyperdrive. Während ich das Gefühl habe, dass es in Europa und den USA vielleicht einfach ein bisschen langsamer passiert ist. Und deswegen befinden sich die Länder einfach an unterschiedlichen Punkten, was soziale Normen angeht, was die Einstellung der Technik generell gegenüber angeht. Und in China ist es natürlich auch immer noch so, dass es einfach massive Diskrepanzen gibt zwischen der Stadt und dem wirklich ländlichen Bereichen, in die man sich teils begeben kann. Ich werde auch im Januar wieder wahrscheinlich in etwas ländlicheren Regionen von China unterwegs sind und bin wirklich sehr gespannt, wie sehr diese Diskrepanz noch da ist. Weil als ich das letzte Mal vor 3 Jahren wirklich echt weit draußen war, war das definitiv noch der Fall. Aber ja, wie gesagt, ich bin gespannt, ob das immer noch so ist. Ja.
Ja, guter Abschluss. Ich würde dazu noch einen Artikel auch zum Thema ländliches China und Technik in die Shownotes packen. Mhm. Und ich würde
sagen, auch viele Links in die Shownotes
gehabt. Ja, ich würde sagen, dann haben wir, glaube ich, alles vorerst abgehakt.
Das war wirklich ein großer Bogen.
Ja.
Danke an alle, die bis zum Ende dabei geblieben sind. Aber ja, ich glaube, es bleibt spannend, was die großen Fragen angeht, über die wir jetzt gerade geredet haben. Und ich glaube, das sind relevante Fragen, die wir uns stellen müssen, gerade mit dem zunehmenden Einfluss, den China einfach hat, auch in diesem Bereich. Und gleichzeitig bleibt es aber auch spannend im Fall von Huawei, weil sich jetzt einfach die nächsten Wochen über abzeichnen wird, was genau mit Meng passiert und inwieweit das eben auch diese Handelsgespräche so ein bisschen entgleisen wird. Oder eben nicht. Es kann auch natürlich auch sein, dass alles nicht, dass nichts eskaliert wird. Aber mit der Geschichte der US-chinesischen Beziehungen in den letzten 2 Jahren unter Trump sieht es, ich bin da nicht sehr optimistisch, aber wir werden sehen.
Ja, also wir wissen auf jeden Fall, welcher Seite wir mehr Verhandlungsgeschick zutrauen. Glaube ich.
Ja. Oh, ja. Das ist, ja. Aber im Zweifel kommt Trump einfach um die Ecke, wenn die Verhandlungen fast abgeschlossen sind, schreit Ente. Und es ist alles, es war alles eine Lüge und sie unterschreiben doch nichts. Man weiß es nicht. Ja. Unvorhersehbarkeit ist vielleicht auch eine Verhandlungsstrategie.
Und mit dieser Weisheit beschließen wir diese Folge. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss.